Hi, ich bin Pascal, herzlich willkommen in meinem Bett. Das ist mal ein bisschen anderer Podcast, ich liege aber aus Gründen hier. Ich habe nämlich MECFS und eine Kopfgelenksinstabilität. Kennt bisher kaum jemand, aber genau daran würde ich am liebsten mit euch zusammen ein bisschen was ändern. Es wird allerdings kein reiner Krankheitspodcast, sondern Talkformat mit überraschenden und spannenden Themen, mit sehr persönlichen Gesprächen und vor allem mit unglaublich tollen Gästen. Ja, und weil ich natürlich nicht zu meinen Gästen kann, legen sich meine Gäste zu mir in dieses Bett. Legt euch gerne mit dazu.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.
Ja, moin. Hallo, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Können wir den Medien noch trauen? Das ist eine sehr provokante Frage, das weiß ich. Die habe ich aber ganz bewusst so gestellt. Nicht, um jetzt irgendwie Medienbashing zu betreiben, sondern weil Medienkritik in diesen Zeiten einfach ganz, ganz wichtig ist, weil auch im Journalismus Fehler passieren. Das ist ja auch zutiefst menschlich, aber da geht es dann ja auch viel direkt um so Vorwürfe wie Stimmungsmache, wie Manipulation, also Systempresse, Lügenpresse, habt ihr alles schon gehört. Das ist so die eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist aber, dass wir auch in der heutigen Zeit wahnsinnig viel zu tun haben mit KI, mit Fake News. Gerade bei Social Media ist da wahnsinnig viel los mit Desinformation. Und wir wollen heute in dieser Podcast-Folge mal versuchen, das alles zu beleuchten. Und das möchte ich mit jemandem tun, der seit Jahren mittendrin ist, der kritisch und selbstkritisch genug ist, um das einzuordnen und mitzubeleuchten. Und vor allem ist er auch schon seit vielen Jahren unter anderem Sprecher bei der Tagesschau. Und deswegen freue ich mich umso mehr auf dieses Gespräch. Mein heutiger Podcast-Gast ist nämlich André Schünke. Moin André, hallo.
Moin.
Schön, dass du da bist.
Finde ich auch.
Schön, dass du uns einmal deine Zeit schenkst. Dann, dass du auch gesagt hast, ja, ich stelle mich dieser leicht provokanten Frage natürlich auch. Und nicht zuletzt auch vielen Dank dafür, dass du sofort zugesagt hast, dass du gesagt hast, klar lege ich mich zu dir ins Bett und unterstütze dieses Projekt für mehr Sichtbarkeit von MECFS.
Sehr gerne, auch wenn es gerade noch eine sehr ungewohnte Situation ist und ich nicht genau weiß, wo ich eigentlich hingucken soll.
Und das vom Fernsehprofi.
Ja, Fernsehmensch, wahrscheinlich habe ich gerade so 5 Hälse.
Und musst du dir keine Sorgen machen. Und da sind wir wieder beim Thema KI, was hinterher alles möglich ist.
Ja, genau. Leg einfach einen Filter drauf.
Ja, genau. Ich kann euch aber sagen, hat sich aber nicht vorher abgepudert.
Nee, ich hätte gerne, aber ja, egal.
Machen wir
schaffen
uns
das. Ihr müsst da ja durch. Also ich muss mich ehrlich angucken.
Legen wir halt einen glänzenden Auftritt hin, ja. Im Zweifel. Also, aber bevor wir dann in die eigentliche Materie, ins eigentliche Thema eintauchen, weil ich es gerade angesprochen habe, vielleicht dann einfach mal vorweg die Frage, weil ich ja nun mal liege, wegen meiner MECFS-Erkrankung und Medien ja auch bei Gesundheitsthemen einfach eine große Rolle spielen. Wie fühlt sich das für dich an? Also zu wissen, dass es da eine Erkrankung gibt, wo die Experten mittlerweile sagen, da sind wahrscheinlich mittlerweile weit über 1 Million Menschen bei uns in Deutschland betroffen von. Das ist bittere Realität und Alltag für viele Hunderttausende, den ganzen Tag in so einem abgedunkelten Zimmer zu liegen. Und trotzdem ist diese Erkrankung nicht nur so unerforscht, sondern auch, und das obwohl sich ja in der Öffentlichkeit schon deutlich was getan hat, auch immer noch so unsichtbar. Wie empfindest du das als Journalist? Welche Verantwortung trägt man da auch als Medium bei so einem Thema?
Also erstmal so für mich persönlich löst das so eine gewisse Hilflosigkeit aus und auch Traurigkeit, so, weil natürlich möchte man, dass es allen Menschen gut geht. So, ja. Ich möchte, dass es allen Menschen gut geht. Wir wissen aber auch alle, dass es viele schlecht erforschte, unerforschte Krankheiten und so gibt. Und ich sehe dann wiederum sachlich denkender Mensch, es kann nicht überall gleichzeitig gleich viel geforscht werden. So, ich sehe so die Problematik. Aber jetzt liege ich ja sozusagen bei einem Betroffenen im Bett. Jetzt kann ich schlecht sagen, so, ja, hast du Pech gehabt, bei dir wird nicht geforscht.
Das hat Daniel Günther schon versucht, aber hat sich dann auch, habe ich auch wieder eingefangen.
Ich habe in die Folge reingehört, so, das sind dann so der realpolitische Ansatz, der ist dann halt so, es ist nur so und so viel Geld da.
Was soll er auch machen?
Und ne, wir ahnen alle, die Pharmakonzerne müssen auch erstmal gucken, wo sich es für sie lohnt und wo sie vielleicht ansetzen. Und da würde ich mir wünschen, dass da mehr passiert. Ich glaube, es kommt ja auch so langsam was in Gang, so dass sich da mehr Menschen zuständig fühlen, dass mehr Menschen sagen, okay, wenn es so viele Betroffene gibt, dann ist das halt auch ein Feld, das klingt immer so bescheuert, aber wo sich's lohnt, was zu machen. Aber klar, ne, wenn es nur für 5 Leute ist, dann kommt da nicht das große Pharmaunternehmen, vermutlich. Und dann kann man immer nur hoffen, dass jeder für sich selbst irgendwie eine Lösung findet oder ein Arzt, der sich da richtig tief reinhängt und sagt, lass uns mal dies probieren, lass uns mal das probieren.
Ja.
Du hast ja zumindest ein paar Leute gefunden, glaube ich, die...
Genau, mein großes Glück, genau. Ja. Da gibt es leider sehr, sehr viele Menschen, wenn ihr zuhören solltet. Ich glaube, viele von euch kennen das ja. Viele Menschen, die dieses Glück nicht haben, wo dann der Arzt sagt, ja, ich arbeite mich da rein oder wenn du eine Idee hast, dann begleite ich dich zumindest ärztlich dabei. Aber genau das ist es. Also ich empfinde die Situation, in der wir uns gerade befinden, so ein bisschen als Übergangsphase, wo man einfach merkt, es tut sich schon was. Auch vom NDR ist ja viel passiert mittlerweile, war es oft irgendwie Thema. Und wichtig ist halt einfach nur, dass wir da jetzt dranbleiben. So, ne? Also dass das jetzt kein Peak ist und danach wird es wieder weniger, sondern
wir machen weiter. Dranbleiben. Ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, vielleicht möchte unser Intendant, unser neuer Henrik Lünenbock, ja auch mal hierher kommen.
Er ist gerne eingeladen.
Er hat nur immer diese NDR-Jacke an, die ist auch so Polyester-gedönst. Das wäre, glaube ich, ein bisschen warm hier. Da muss er sich mal ein anderes Outfit suchen.
Es liegt aber auch so ein bisschen einfach daran, dass den ganzen Mittag hier die Sonne auf dem Zimmer stand. Das ist die Südausrichtung. Ich habe schon letztes Jahr mal irgendwann gesagt, hier fehlt in manchen Tagesphasen nur der Pinienaufguss.
Oh Gott.
Dann haben wir, aber jetzt geht es ja gerade noch. Also nein, wie gesagt, vielen, vielen Dank, dass du da bist. Dass du das unterstützt. Das ist ganz toll. Und dann zum eigentlichen Thema. Wie fühlst du dich gerade als Journalist in diesen Zeiten?
Anders als noch zu den Zeiten, als ich angefangen habe, was jetzt eine ganze Weile her ist. Also ich bin jetzt seit bummelig 25 Jahren im NDR. Und es war lange so, dass man quasi, wenn ich mich irgendwo vorgestellt habe, war die automatische Reaktion, oh, beim NDR, das ist ja toll.
Ja.
Und heute ist häufig eher so die Reaktion, ah, beim NDR, interessant. Mhm. So, was machen Sie denn da so? Oder darüber müsstet ihr mal berichten oder so, weil sich die Medienwelt halt so komplett verändert hat. Es gibt nicht mehr die wenigen Leitmedien, sage ich jetzt mal, oder dass Menschen, keine Ahnung, einmal morgens Radionachrichten hören, vielleicht noch ihre Tageszeitung durchblättern und dann nochmal die 20 Uhr Tagesschau, sondern wir werden permanent mit Medien bespielt, ob wir wollen oder nicht. Man muss es ja nicht mal aktiv machen. Wenn ich mir so meine Eltern zum Beispiel angucke, da muss man gar nicht Mitglied bei Instagram oder TikTok oder sonst was sein. Man bekommt es halt über Google automatisch reingespült oder das Samsung-Handy hat automatisch einen Nachrichtenstream eingebaut, wo kein Mensch weiß, wo die Nachrichten eigentlich herkommen, die da drin sind. Mhm. Sie sind jedenfalls nicht von einer Redaktion ausgewählt. So viel kann ich schon mal verraten. Mhm. Da geht's halt um Geld dahinter, damit die Nachrichten da angezeigt werden. Und das ist, Gott, ich fange schon voll an. Ich bin schon voll in meinem Thema, weil das genau das ist. Ich würde so gerne
wahnsinnig viele spannende Aspekte dabei. Menschen,
bewusst machen, dass es eben jeder ist in seiner Bubble unterwegs. Ich schließe mich da selber gar nicht aus, weil wir von Algorithmen inzwischen gesteuert werden und nicht mehr nur von Nachrichtenredaktionen mit gut und sinnvoll ausgewählten Themen bespielt werden, sondern ein Algorithmus läuft immer dem hinterher, was wir schon mal angeklickt haben.
Ja, das vertiefen wir gleich auf jeden Fall noch. Mhm. Aber was macht das mit dir, wenn da so Leute so auf dich reagieren? Ich meine, das ist ja noch eine relativ diplomatische Art und Weise zu sagen, aha, interessant, was machen sie denn da? Ich meine, was hörst du da so raus, wenn auch als Journalist dir vielleicht solche Dinge vorgeworfen werden? Ist das Misstrauen vor allem? Ist das vielleicht Frust bei den Leuten? Auch der Vorwurf der Manipulation, der da immer mitschwingt?
Mhm. Und sich direkt tief Luft holen, merke ich selber. Das greift mich schon persönlich an, weil es, das geht so ein bisschen an mein Gerechtigkeitsempfinden und an dieses, dass ich denke, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie irgendjemandem was Böses gewollt. Und jetzt wird mir auf einmal unterstellt, ich würde irgendwie Menschen manipulieren wollen, ich würde die mit Absicht belügen wollen. Also das ist jetzt nicht permanent so, ne? Aber es kommt immer mal wieder und es gibt Menschen, die mir auch auf Instagram oder so regelmäßig dann ungefragt irgendwelche Nachrichten schreiben, Systempresse und was dann nicht so drin steht. Und weil ich weiß es ja, dass es nicht so ist, so, triggert mich das schon sehr. Und ich glaube, dass wiederum macht dann mit mir, oder das ist auch der Antrieb für die vielen Sachen, die ich jetzt mache, dass ich an Schulen gehe und Fake News Workshops zum Beispiel gebe oder mit Lehrkräften mich unterhalte, mit Eltern mich unterhalte, dass ich jetzt gerade versuche, hier schon wieder das Thema mit unterzubringen, weil ich versuche einfach möglichst vielen Menschen zu erklären, woher vielleicht der Eindruck kommt, den sie ja, also ich will den Menschen auch nicht unterstellen, dass sie dass wiederum alle anderen außer mir böse sind, sondern es kommt ja irgendwo her, dass die Menschen diesen Eindruck haben, dass ihnen vielleicht irgendwie jahrelang was verheimlicht wurde. Das kam ja nie in der Tagesschau vor, jetzt wissen wir es aber endlich. So, und ihnen das ja dahinter zu erklären, wie sie zu diesem Eindruck kommen und dass das nichts damit zu tun hat, dass sie irgendjemand belügen wollte. Das versuche ich gerade möglichst breitflächig zu streuen, ist aber gar nicht so einfach als Einzelperson, so viele Menschen zu erreichen.
Ja, ist einfach so. Deswegen umso wichtiger, dass man auch so offen darüber spricht und auch so kritisch und so selbstkritisch einfach darüber spricht. Wir können ja auch vielleicht den Leuten einfach mal so ein kleines bisschen Einblick in deine Arbeit geben oder auch in so redaktionelle Arbeit, weil ich glaube, dass viele von euch auch einfach vielleicht keine Vorstellung davon haben oder vielleicht auch oft die Leute einfach denken, naja, wie entsteht denn so eine Sendung, wie entsteht so ein Thema, wie entsteht eine Nachricht? Großraumbüros, da tippen viele Leute irgendwie an ihren Rechnern. Und was du gerade auch schon gesagt hast, was ich immer so wichtig finde, das auch so ein bisschen auseinander zu klamüsern ist, dass Nachrichten zu machen natürlich bedeutet, dass man eine Auswahl trifft an Themen, aber dass Auswahl zu treffen nicht auch gleich Manipulation bedeutet, ne?
Genau.
Also wie entsteht so eine Nachricht, bevor die auf Sendung geht? Und zum Beispiel auch vielleicht mal kannst du erzählen, wie man Quellen verifiziert.
Genau, also wir sind ja, ich sage immer, grundsätzlich wird das alles von Menschen gemacht. Das heißt, hinter jeder Nachricht stecken Menschen, die, wenn man sich das wie ganz früher vorstellt, ein Bote hat eine Nachricht überbracht. So, ja. Wir bekommen Informationen, keine Ahnung, dass es irgendwo, kommt von der Tagesschau, das sind leider dann immer jetzt nicht nur gute Nachrichten, aber um es möglichst simpel zu halten, keine Ahnung, Auto ist in eine Menschenmenge gefahren oder so, ist die erste Eilmeldung. Bei der Tagesschau und auch bei anderen seriösen Medien würden wir nicht damit sofort auf Sendung gehen, wenn eine Person uns das nur sagt oder wenn in dem Fall eine Nachrichtenagentur das sagt. Wir haben bei der Tagesschau, ich glaube, 7 oder 8 verschiedene Nachrichtenagenturen. Ich müsste nochmal durchzählen. Also Deutsche Presseagentur, Reuters, die AFP, also die französische Variante in der deutschen Übersetzung, wie die Deutsche Presseagentur funktioniert. Das klingt dann schon immer wieder so technisch. Aber eine Presseagentur ist letztendlich auch wiederum ein großes Netzwerk von Menschen, die überall auf der Welt sind. Und diese Menschen sind dann unsere Quellen, weil wir denen vertrauen. Und wenn ich eine Nachrichtenagentur habe, ist das quasi, ja, als würde man ein riesiges Netzwerk von Korrespondenten abonnieren und mit dem Abo, ja, vertraut man denen so. Also ja. Das weiß man einfach, wenn die was schicken, dann haben die das vorher gegengecheckt, ob das alles stimmt. Und bevor so eine Nachricht in der Tagesschau landet, muss mindestens eine Nachrichtenagentur und unser eigener Korrespondent vor Ort sagen, dass das passiert ist. Oder ein Reporter, den wir hingeschickt haben, eine Reporterin. Oder 2 unterschiedliche Nachrichtenagenturen, idealerweise 3 unterschiedliche, um auch möglichst viele verschiedene Perspektiven auf ein Thema zu kriegen. Ja. Ich erkläre das Schülern auch immer so. Ich sage, stellt euch vor, es ist ein Fahrradunfall passiert. Wenn man da nur den Autofahrer fragt, dann wird der sagen, ja, der Fahrradfahrer, der hat ja überhaupt nicht aufgepasst, wo der lang gefahren ist. Der hatte eindeutig Schuld. Also ich bin ja hier ganz normal gefahren. Dann war da auf einmal dieser Fahrradfahrer. Ja. Der hatte auch kein Licht, der hatte keinen Helm auf. Fragen wir den Radfahrer, andere Perspektive, wird der wahrscheinlich komplett das Gegenteil sagen. Sagen, ja, auf einmal war da dieses Auto. Ich bin doch total vorsichtig gefahren. Ich hatte doch einen Helm auf. Eigentlich müsste mein Licht funktioniert haben, keine Ahnung.
Ja, schönes Beispiel.
Und dann bräuchte man, damit man es dann auch wirklich unabhängig weiß, noch eine dritte Person, einen Augenzeugen, der am Straßenrand stand oder Überwachungskamerabild oder ähnliches, um wirklich einigermaßen vollständiges Bild zu bekommen. Nur von so einem Mini-Unfall, Auto stößt mit Fahrrad zusammen. Und das versuchen wir halt bei allem, bei sämtlichem Weltgeschehen auf die Reihe zu kriegen. Und das macht es halt schwierig, wenn zum Beispiel in den Iran oder so unsere Leute gar nicht erst reingelassen werden zum Berichten. Oder wenn sie da sind, werden ihnen nur bestimmte Ecken des Landes vorgeführt und sie können nicht wirklich selber irgendwo hinfahren und entscheiden, was sie sich angucken wollen.
Also um es nochmal vielleicht versuchen, so ein bisschen zu komprimieren. Also ihr sammelt so viele vertrauensvolle Informationen wie möglich, um ein möglichst vollständiges Bild zu vermitteln, damit die sich ein eigenes Bild machen können von dieser Gesamtsituation. Also ich sage das immer so, in der Nachrichtenberichterstattung geht es ja nicht zwingend immer um eine Meinung, die man sich dazu bilden kann, aber möglichst sicher, mit sicheren Quellen einfach eine Information zu vermitteln, die dann bei den Leuten einfach ankommt.
Genau, und vor allen Dingen, das hast du gerade schon angetriggert, ist es nicht meine Aufgabe, den Menschen zu sagen, was sie von dem Thema zu halten haben, also irgendwie eine Meinung mit zu transportieren. Gerade bei der Tagesschau versuchen wir halt so objektiv, wie es irgendwie geht. Ich meine, immer wenn Menschen beteiligt sind, sind halt Einzelperspektiven mit drin, aber es ist immer der Versuch, nochmal wieder einen Schritt zurückzumachen, zu sagen, lass uns nochmal ganz objektiv auf die Geschichte drauf gucken, ganz simples Beispiel der Wahl gerade. Wir haben ihn weder Timmy noch Hope genannt, sondern nur der Buckelwal oder das Tier, um halt wirklich so viel Abstand zu der ganzen Situation und zu den vielen Meinungen, die man dazu haben kann, wie möglich zu haben, weil das unsere Rolle ist. Informationen vermitteln und die Menschen können die Informationen dann aufnehmen und sich daraus ihre eigene Meinung bilden. Und das ist überhaupt gar nicht mehr mein Part.
Ja, ich glaube, da hast du was ganz, ganz Wichtiges angesprochen, weil du gerade gesagt hast, das ist nicht unsere Rolle. Das ist, glaube ich, immer betrachterabhängig, weil auch einfach natürlich es verschiedene Institutionen gibt, die verschiedene Strategien fahren in den Medien. Na, jetzt mal kann man auch gar nicht mehr heutzutage so simpel voneinander trennen, zu sagen, ja, öffentlich-rechtlich ist jetzt rein informationsorientiert und privat ist immer rein boulevardesk oder sowas. Aber es gibt einfach, und das muss man auch nochmal klar festhalten und feststellen, einfach unterschiedliche Strategien.
Es müssen Medienhäuser ja auch Geld verdienen mit dem Thema zum Beispiel, indem sie Nachrichten verbreiten. Womit verdiene ich heute am ehesten Geld? Indem ich erstmal Aufmerksamkeit der Menschen bekomme. Und womit kriege ich die Aufmerksamkeit? Gerade auf Social Media. Nicht mit besonders langen, schönen, ausgewogenen Texten, sondern mit reißerischen Schlagzeilen im Zweifel. Und das ist ein ganz, 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 ganz riesiges Problem unserer Zeit gerade, dass alle versuchen müssen, Inhalte auf immer kürzere Zeiten runterzubrechen. Also inzwischen ist es so, dass wir uns bei Social Media, kannst du mal raten, wenn die Tagesschau auf Social Media ein Video hochlädt, so TikTok-Video, die sind dann sowieso meistens nur 15, 20, vielleicht mal 30 Sekunden lang.
Ja.
Heißt ja aber nicht, dass jeder Nutzer die so lange anguckt. Was meinst du, über welche Dauer freut sich unsere Redaktion, wenn ein Video so lange überhaupt angehalten wird? Also wenn Leute so lange dranbleiben?
Naja, wenn wir mal ein 30-Sekunden-Video nehmen, würde ich mal tippen auf, wenn die Leute maximal, also wenn die Leute mindestens 10 Sekunden dranbleiben oder sowas. Vielleicht ist es sogar weniger.
Weniger?
Weniger? Krass.
Das sind 2 Sekunden.
Nein!
Also weil bei so TikTok-Videos, da ist unsere Redaktion froh, wenn die Leute 21, 22 und dann erst wegwischen.
Wahnsinn.
Und dann versuch mal, die Sachen so zu bauen, dass du, unser Ziel ist ja, viel Informationen zu vermitteln und gute Informationen, die überhaupt erstmal zu catchen in diesen 2 Sekunden, ohne sie anzuschreien, ohne sie anzulügen, ohne irgendwie eine reißerische Schlagzeile zu machen. Trotzdem zu hoffen, dass die Leute sich wenigstens 15 Sekunden, 20 Sekunden anhören.
Ja, ja, die berühmte Hook muss sitzen, ne?
Ja.
Wie heißt das so schön? Ja, lass uns über Social Media, müssen wir heute natürlich auch auf jeden Fall ganz ausführlich irgendwie sprechen. Aber wo du es gerade auch gesagt hast zum Thema, möglichst viel Information in möglichst kurzer Zeit irgendwie zu verpacken, aber auch möglichst schnell. Ja, einfach, ne? Also der Zeitdruck, unter dem Medien heutzutage stehen, wer haut die erste Push-Benachrichtigung übers Handy raus, macht es ja halt ungleich schwerer, seine Quellen vorher abzusichern. Ne?
Ja, also zum Glück sind die Quellen ja auch schneller geworden. Also wir bekommen ja auch viel mehr Informationen, aber auch eine wesentlich größere Flut. Das heißt, man muss viel mehr überprüfen. Es passieren zunehmend auch Fehler, dass bei aller Prüfung oder so, dass dann trotzdem sich Videos jetzt einschmuggeln, weil die KI auch immer besser wird. Mhm. Ich sag, früher war es so, wir haben erstmal die Meldung gehabt und dann kam irgendwann mal eine Falschmeldung dazu oder jemand hat das irgendwie verdreht oder so. Heute sind die Falschmeldungen zu Themen mindestens genauso schnell wie wir. Also das Ereignis ist passiert, keine Ahnung, die Schüsse bei diesem Korrespondentendinner in Washington jetzt gerade kürzlich in den USA, da ist gerade mal das Ereignis passiert. Dann sind natürlich schon Leute vor Ort, sind im Zweifel mit ihrem Handy live. Dann jeder filmt es heutzutage, es sind sofort Massen an Material im Internet. Aber gleichzeitig fangen auch Menschen, die in die eine oder andere politische Richtung interessiert sind oder die vielleicht auch das nur witzig finden, warum auch immer, fangen sofort an, KI-Videos zu produzieren, sich Videoausschnitte zu schnappen, die irgendwie zu interpretieren, irgendwie aus da Stills, also so Momentaufnahmen sozusagen rauszuziehen, irgendeine Headline draufzupacken. Und das flutet dann alles am Ende unsere Handy-Streams und wir müssen dann irgendwie versuchen, okay, bis zur nächsten Tagesschau-Sendung oder bis zur nächsten größeren Ausgabe müssen wir da irgendwie Ordnung reinkriegen in diesen Wust an Informationen und das, was wir sicher wissen, dann weiterverbreiten. Ja.
Also eine der großen Fragen dieser Zeit oder auch in Zukunft ist dann nicht mehr nur, was ist passiert, sondern ist es überhaupt passiert oder was davon ist wahr und was nicht.
Ja.
So, ne? Das ist ja völliger Irrsinn, worauf man da irgendwie alles achten muss. Ich meine, das bringt ja die Sache dann, finde ich, schon alleine irgendwie mit sich, wenn man dann verantwortungsvoll irgendwie Informationen filtern und sortieren möchte, dass es halt einfach ein kleines bisschen dauert. Nichtsdestoweniger, du hast es gesagt, passieren halt Fehler einerseits. Ob jetzt Leute dann eine Motivation haben, auch, ich weiß nicht, im Öffentlich-Rechtlichen oder egal in welchen Medien, das in eine bestimmte Richtung zu schubsen, lasse ich mal dahingestellt. Aber kannst du es denn auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn Menschen da momentan sehr stinkstiefelig unterwegs sind, was Medien angeht, einfach?
Ja, also ich habe das ja vorhin schon versucht anzudeuten. Ich unterstelle niemandem, dass Leute von sich aus jetzt irgendwie auf einmal alle böse und garstig geworden sind, sondern die Art des Medienkonsums hat sich ja komplett verändert. Und wenn man sich eben früher vielleicht mal morgens eine Radiosendung angehört hat oder vielleicht noch in der Zeitung geblättert hat, dann vielleicht um 19 Uhr die Heute angeguckt hat oder eine Sendung RTL aktuell oder so, dann war es das mit dem Nachrichtenkonsum für den Tag.
Ja, genau.
Vielleicht noch ein kurzer Blick ins Nachtmagazin und dann ins Bett. Ja. Heute werden wir den ganzen Tag mit Nachrichten geflutet. Und klar kann da schon mal der Eindruck entstehen, es ist ja viel mehr als früher, so im Vergleich. Warum wurde mir das früher dann alles nicht erzählt? Da sage ich dann immer, seid doch froh. Früher, sagen wir mal, haben wir für eine Viertelstunde, 20 Uhr Tagesschau halt überlegt, was sind die wichtigsten 8, 9 Themen an diesem Tag. Und was müssen wirklich alle Menschen wissen? Was ist so eine Art Lagerfeuerwissen, damit wir als Gesellschaft auch weiter funktionieren können? Worüber müssen alle informiert sein für die demokratische Meinungsbildung zum Beispiel? Heute kann man sich ja in jedes Thema ultra tief reingraben und landet dann in irgendeiner Rabbit Hole zum Thema, keine Ahnung, wie gesund sind Äpfel, da kann man, so, dass, wenn man sich dann, ne, das kann
Äpfel
man
töten.
Und ja, so, genau, ja. Genau, ich glaube, wir könnten es mal ausprobieren, Äpfel töten, wir werden das oft genug googeln, irgendwann werden wir vielleicht irgendwie Menschen finden, die diese Prophezeiung verbreiten und dann suchen wir das dreimal auf dem Handy, ich habe es vor ein paar Tagen gemacht, habe ich so einen von diesen Wahlsongs, die jetzt zu Timmy aka Hope im Internet unterwegs waren. Den habe ich gesucht bei Instagram, weil ich es einem Kollegen zeigen wollte. Führte dazu, dass mein Algorithmus gedacht hat, oh, der Herr Schülke ist aber sehr interessiert an allerlei Berichterstattungen, in Anführungszeichen, rund um den Wahl.
Ja.
Ich bekam auf einmal in meinem Algorithmus halt nur noch irgendwelche merkwürdigen Melodien, KI-Melodien, Gedichte, die Menschen geschrieben haben. Also ich war voll im Wahlfilm drin.
Ja.
Weil der Algorithmus, der denkt sich ja wiederum auch nichts Böses dabei. Der Algorithmus möchte ja nur, dass ich möglichst lange auf Instagram und TikTok bin. Und wenn der dann sieht, ah, der Schinke interessiert sich für das Thema Wahl, dann gibt's halt immer mehr Wahlvideos. Und wenn wir jetzt anfangen würden zu suchen nach Äpfel töten, dann finden wir vielleicht dazu ausreichend, damit wir beide in den nächsten 3 Wochen komplett da verschwinden. Und ich meine, so ticken Menschen, ne? Dann sehen die das morgens auf ihrem Handy und dann gehen sie natürlich davon aus, okay, da muss ja was dran sein, machen dann vielleicht Radio und Fernsehen an und dann kommt gar nichts zum Thema Äpfel töten. Dass auf Dauer dann die Idee entstehen kann, wir werden davon irgendwem belogen, da wird uns was verheimlicht, das kann ich schon nachvollziehen, aber das liegt halt nicht daran, dass wir irgendwem was verheimlichen, sondern dass jeder in seiner eigenen kleinen Bubble unterwegs ist, ohne das zu checken. Und selbst ich merke das manchmal nicht oder meine Kollegen merken das manchmal nicht. Wir sind ja auch in unseren Bubbles auf eine Art unterwegs.
Absolut, klar. Ja, ja. Ist sowieso eine Frage, die mich immer mal interessiert. Ich habe ja nie oder ganz selten nur im Volontariat, habe ich selber mal 2 Jahre als Nachrichtenanker gearbeitet, aber das ist schon Ewigkeiten her, weil ich mich dann auch immer frage, wo ist da die Fine Line oder der Sweet Spot zwischen ich in meiner privaten Bubble und auf der anderen Seite der Nachrichtenmoderator André Schönke. Geht das überhaupt noch, das voneinander zu trennen?
Das ist eine sehr gute Frage.
Herzlichen Dank, vielleicht soll ich doch noch mal ins Nachrichtenbusiness einsteigen. Das
sagen Menschen immer, wenn sie nicht sofort wissen, was sie antworten sollen.
Ja, genau, ein bisschen Zeit gewonnen hast du.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich da, habe ich mir noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich rate selber, wenn ich an Schulen bin zum Thema Fake News zum Beispiel, immer dazu, den Algorithmus mal zu durchbrechen. Was ich zum Beispiel jetzt zum Thema Wahl ja mal gemacht habe, wenn auch in dem Moment nicht wirklich absichtlich. Habe ich gar nicht so richtig dran gedacht. Da habe ich meinen Algorithmus wahrscheinlich vollkommen verwirrt, weil ich ansonsten mich für den Wahl halt schon interessiert habe, aber er war halt auch wirklich oder ist ja immer noch permanent Thema bei uns in den Nachrichten. Und deswegen, no offense, aber brauchte ich in meiner Freizeit zum Thema Wahl eigentlich keine weiteren Informationen.
Genau, das meine ich damit,
drin.
Ja.
So, und von daher glaube ich, so komplett freimachen kann man sich nie davon. Aber wir kommen ja jetzt auch nicht als Nachrichtenredaktion morgens zusammen und jeder schlägt mal vor, was er morgens gerade bei sich bei Instagram gefunden hat. Dafür arbeiten wir nach Nachrichtenkriterien, haben Nachrichtenagenturen, die halt nochmal einen völlig neutraleren Blick auf die Welt haben und die eben, ja, wie so eine Zeitung früher, das ist Zeitung aufschlagen und man kriegt zu irgendeinem Thema was man sich angucken kann und nicht was schon auf mich vorab gestimmt ist.
Ja, genau.
Deswegen lohnt sich es auch immer, zwischendurch sich nochmal eine Zeitung, irgendwie ein Magazin, auch gerne ausgedruckt zu holen, weil da kann man drin blättern und stößt neben den Artikel, den man sich vorne im Inhaltsverzeichnis rausgesucht hat, aber dann plötzlich auf einen, den man sich sonst nie im Leben vorher angeguckt hätte. Einfach, weil die Redaktion gesagt hat, komm, den legen wir daneben, den Artikel.
Er könnte spannend sein, ne? Genau. Und nicht dadurch, dass ein Algorithmus mir quasi vorkaut, was ich mir angucken soll, sozusagen. Naja, das ist auch einfach ein Stück weit, klar, Eigenverantwortung, die wir tragen. Auf der anderen Seite trotzdem ja auch irgendwie die Verantwortung, die die Medien zu tragen haben oder auch der Journalismus, weil ihr ja nun mal auch einfach trotzdem Wahnsinnseinfluss hat, wenn man sich einfach mal anguckt, was Journalismus, was Medien verändern können. Du kannst Stimmungen in einem ganzen Land verändern halt. Ne? Das finde ich, das muss sich doch krass anfühlen, trotzdem auch. Spürst du da diesen Druck?
Also ich spüre eher so den Druck, den Job noch korrekter zu machen vielleicht. Also wir ärgern uns dann immer über Fehler, aber wenn jetzt tatsächlich mal irgendwie sich ein KI-Foto doch in eine Nachrichtensendung reingeschmuggelt hat, in Anführungszeichen, weil das irgendwie vorher nicht aufgefallen ist beim Sichten oder so, dann beißen wir uns heute noch dreimal mehr in denselbigen, weil das natürlich ja Kanonen oder Futter für diejenigen ist, die sagen, siehste, die machen ihren Job nicht richtig. Und wir müssen noch viel mehr, ja, finde ich, noch viel transparenter sein und raus aus dem Elfenbeinturm, mal rein zu dir ins Bett, halt einfach offen reden über die Sachen, die wir machen. Man kann nicht mehr davon ausgehen, eben wie früher, der feine Herr vom NDR, wenn der was sagt, dann wird das schon stimmen. Genau. Ja, ist so, aber ich muss mich viel mehr erklären und das mache ich auch gerne, weil sichert ja auch meinen Job und ich möchte ja, dass die Menschen mir weiterhin vertrauen.
Das ist der springende Punkt, finde ich ja. Also ich meine, im besten Fall haben ja irgendwie alle was davon. Und die Frage, die ich mir heute ja so ganz oft stelle, ich meine, das kann man ja auf ganz verschiedene gesellschaftliche Themen übertragen. Ja, ist ja egal, ob wir über LGBTQ, über Klimawandel, über Rechtsruck oder sonst irgendwas sprechen, wie wir miteinander reden und halt über diese Themen halt einfach sprechen. Und ganz viele Menschen ja einfach sagen, 1 und 1 ist 3 und das ist meine Meinung. Punkt. So,
würde man ja nochmal sagen dürfen.
Genau, exakt. Und genau so funktioniert ja dann auch der Algorithmus bei Social Media zum Beispiel. Ja, dass die Leute dann genau das finden, wonach sie suchen und dann denken, ja, das ist jetzt die Wahrheit und das ist die eine Wahrheit. Und dann geht es irgendwann nicht mehr um Fakten, sondern vor allem um Ideologien.
Ja. So. Und halt um immer mehr Menschen, die das dann auch für sich wiederum nutzen. Dann sind wir wieder beim Thema, wie kann man daraus Geld machen. Und ich sage auch immer, heutzutage geht es erstmal nicht um Geld, sondern erstmal geht es um Aufmerksamkeit. Alle wollen Aufmerksamkeit in diesem ganzen Wust an Informationen, Falschinformationen, was auch immer unterwegs ist. Jeder muss da sozusagen herausstechen. Und wenn ich dann genug Aufmerksamkeit habe und die dann, keine Ahnung, in Follower ummünzen konnte, dann fange ich an, Geld zu verdienen. Und das sehen wir ja jetzt auch bei verschiedensten Themen, beim Wahl auch, dass dann da irgendwelche Rechtsextremen aufspringen und sagen, seht ihr, niemand hat sich um den Wahl gekümmert. Gutes Zeichen dafür, dass der Staat mal wieder nichts macht. So, ne? Also da jeder versucht da immer so seinen Bonus rauszuziehen und dann geht es nicht um wahr oder unwahr oder um Recht haben oder nicht, sondern erstmal darum, Aufmerksamkeit zu heischen.
Ja, das finde ich super spannend, weil ich habe da relativ viel mich in den letzten 1-2 Jahren auch mit beschäftigt. Ich habe meine Examensarbeit damals zu einem ähnlichen Thema geschrieben, also wie Medien Jugendsprache beeinflussen und wie Jugendsprache Medien beeinflusst. Also ich bin da eigentlich Deutsch- und Englischlehrer, das wissen nur ein paar Leute. Aber da habe ich mich schon damit beschäftigt, wie hat was Auswirkungen auf diese ganze Geschichte. Und jetzt ist es ja so, dass durch Social Media, ich sag mal, diese Exklusivität von Reichweite, die vorher vielleicht Radio, Fernsehen, Zeitungen hatte, das kann halt jetzt jeder haben. Ja. So, ne? Und da finde ich, ist es dann auch wieder eine Art und Weise dieser Verkaufe, und das ist was mich massiv triggert, zum Beispiel, wenn du irgendwelche Influencer-Pärchen oder sowas hast. Und dann ist die erste Überschrift, wir haben uns getrennt.
Ja.
Und zweiter Slide, dann, wir haben es nicht mehr ausgehalten. Und dritter Slide, dann, wir haben uns getrennt von schlechten Gewohnheiten, was auch immer. So. Ja. Aber es ist nicht das, was du im ersten Moment denkst. Und das ist ja auch sowas, wo ich sage, da wird mit einer falschen Erwartungshaltung oder mit fast schon mit Falschinformationen gespielt, um Reichweite zu generieren. Und damit zu konkurrieren, ist doch fast schon gar nicht möglich irgendwie, finde ich.
Ja, wir können immer nur hoffen. Und zum Glück haben wir bei den NDR-Marken, zum Glück auch insbesondere bei der Tagesschau, die immer noch irgendwie so ein Bonus bei vielen Menschen. Es gibt witzigerweise gerade bei TikTok und Instagram auch die, dass Menschen sozusagen, wenn was vor einem blauen Hintergrund ist, da sitzt ein Mann oder eine Frau in so einem blauen Studio und sagt was, kriegt das automatisch gleich so ein bisschen Vertrauensvorschuss bei vielen Menschen. Klar. Nutzen übrigens auch wieder Menschen aus für KI-Videos, die dann exakt unser Studio nachbauen. Von mir war auch mal so ein Video unterwegs vor ein paar Jahren, wo ich angeblich ein Finanzprodukt empfohlen habe.
Also Deepfakes.
Ja, so Deepfake-Gedöns war zu dem Zeitpunkt. Heute kann man das so ein bisschen belächeln, es ruckelte noch etwas, aber inzwischen sind diese Deepfakes ja auch super schnell gemacht. Ja. Aber genau, es geht umso mehr heutzutage irgendwie um Vertrauen bei uns, weil wir halt nicht, wir wollen da ja nicht rausschreien, so. Das widerspricht ja dem, das irgendwie objektive Informationen zu verbreiten. Wenn ich die nur mit reißerischem Quatsch irgendwie unter die Leute kriege, können wir immer nur hoffen, dass es zu jedem Trend gibt es ja auch einen Gegentrend, dass Menschen vielleicht doch zwischendurch mal sagen, oh, jetzt, ich will mal einmal kurz ein bisschen aufgeräumte, sortierte Informationen haben in diesem ganzen Chaos. Aber mehr als Hoffnung kann ich da gerade nicht.
Naja, genau das meine ich damit. Und deswegen finde ich das auch so spannend, auch was du zu den TikTok-Videos gerade gesagt hast, weil ich so denke, Wahnsinn, wie will man dagegen, ich sag's jetzt mal ein bisschen plakativ, dagegen anstinken, wenn das heutige Weltgeschehen irgendwo stattfindet zwischen Tanzvideo und Ragebait.
Ja.
So, ne? Das ist ja.
Aber meine Nichte Mitte 20, die hat neulich zum Beispiel mir geschrieben, weil wir relativ häufig auf Instagram auch Kontakt haben und uns irgendwie lustige Videos schicken und versuchen uns gegenseitig den Algorithmus zu beeinflussen. Kann man nämlich so auch Algorithmus von anderen beeinflussen.
Ja, spannend.
Wenn man den Videos in ihre Nachrichten schickt und sie die dann auch anklicken, dann kann man da ein bisschen steuern bei seinen Freunden. Deswegen hat man dann auch im Freundeskreis häufig das Gefühl, alle haben das Gleiche gesehen. Oder wurde dir das auch angezeigt? Haha, ja, weil wir ticken nicht alle nur ähnlich, sondern wir schicken uns ja auch gegenseitig Sachen.
Ja.
Aber die war inzwischen dann schon so genervt, dass sie mir bei Instagram eine DM, wie man heute sagt, schickte, eine Direct Message.
Ja.
Ich bin jetzt hier erstmal nicht zu erreichen, ich brauche mal eine Woche Instagram-Detox.
Ja, krass.
Und dann denke ich so, okay, wenn das schon eine Mitte-20-Jährige braucht, vielleicht gibt es irgendwann doch mal einen Gegentrend oder zumindest, dass Menschen sagen, so am Wochenende tue ich mir das jetzt mal nicht an und guck vielleicht wirklich mal ganz ausgeruht das Heute-Journal um 21.45 Uhr oder so.
Das ist ja die spannende Frage, gerade eben auch was junge Menschen angeht, ne? Wo ich so eben noch gedacht habe, als du das so erzählt hast, was wäre denn die Konsequenz daraus, wenn sie zum Beispiel dem Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr vertrauen oder den großen Medien? Da landen wir automatisch bei Social Media fast schon. Und wenn aber dann selbst deine Nichte schon sagt, irgendwie selbst das ist mir jetzt schon too much, besteht ja durchaus vielleicht auch die Chance, das wieder in die andere Richtung zu bewegen halt, ne? Also, wie gewinnt man so ein Vertrauen zurück?
Gute Frage, nächste Frage. Also ich sag mal, ein Dank geht an dieser Stelle raus an Susanne Daubner. Ich habe dir ein paar Aufkleber mitgebracht, Susanne Daubner mit den Jugendwörtern.
Ach, okay, wie cool ist das denn, ja.
So, die hat ja, oder das hat sie nicht ganz freiwillig gemacht, unsere Social-Media-Redaktion hat sehr früher beschlossen, so, die geht jetzt mit den Jugendwörtern auf Social Media.
Haben ihr Potenzial erkannt.
Das ist dann ja irgendwie, das konnte ja keiner ahnen, aber es hat geklappt und sie ist irgendwie damit viral gegangen, wie man so schön sagt. Und jetzt wird schon immer darauf gewartet, wann kommt das wieder. Und wenn ich in Schulklassen bin, mache ich häufig die Erfahrung, dass wenn ich dann sage, so, guten Tag, ich bin André Schünke und ich arbeite beim Radio und beim Fernsehen, dann ist immer so, oh, Radio, Fernsehen, so. Es wäre spannender, wenn ich sagen würde, ich bin bei TikTok und habe 4 Millionen Follower.
Ja, genau.
Aber wenn ich dann das Video von Susanne Daubner zeige, dann sagen, ach krass, die kennen Sie. Ja, die kennen wir, ne? Tagesschau, ne? So.
Yeah.
Und das ist sozusagen dann unser Link, dass die dann zumindest das Studio kennen und das irgendwie verbinden, auch wenn es vielleicht aus deren Sicht eher so ein bisschen cringe ist, diese Frau, die nicht aus ihrer Generation stammt, aber ihre Worte spricht. Aber da, die dann so ein bisschen zu catchen und zu sagen, okay, und in dem Studio, was macht die sonst? Ja, Nachrichtensprecherin, oder? So, und dann kommen wir dann irgendwie ins Gespräch. Und das gibt mir dann irgendwie Hoffnung, dass wir Menschen da dann doch noch zu uns holen können oder wir uns dann auch irgendwie in den Algorithmus reinschmuggeln. Es ist ja auch nicht so, dass Instagram oder TikTok permanent mit Absicht irgendwie Fake News verbreiten. Die wollen ja auch gerne einfach, dass die Leute lange sich bei denen
aufhalten. Genau, es muss funktionieren halt einfach. Genau. Ne? Ja, aber da sind wir auch an dem Punkt, wo man sagen könnte, eigentlich müsste man viel mehr noch da überprüfen. Also man müsste ja trotzdem irgendwie noch mehr sich die Inhalte angucken. Und wenn ich jetzt überlege, ich weiß nicht, einige von euch haben es mitbekommen bei Instagram bei mir die letzten Wochen, ich hätte eine Story dazu gemacht, weil ich mal wieder unfassbar ekelhafte, gewaltverherrlichende Kommentare gemeldet hatte und Meta einfach sagt, sorry, löschen wir nicht, verstößt nicht gegen unsere Gemeinschaftsstandards, wo du einfach ziemlich ohnmächtig daneben stehst und einfach denkst, ohne jetzt die Beispiele zu zitieren, denn damit man dem nicht noch mehr Raum gibt, aber einfach zu sagen, wir brauchen doch auch noch mehr Korrektiv da eigentlich, oder? Ich meine, das ist ja was, was du, denke ich, doch gerade mit Jugendlichen auch oft einfach besprichst dann in der Schule. Also mal abgesehen von der Tatsache, dass ich das fantastisch finde, was du da machst und super wichtig finde, die Jugendlichen dafür auch einfach so zu sensibilisieren für das Miteinander, die Art und Weise und auch, wie sie am besten kritisch bleiben bei den Inhalten.
Ja, ich glaube, gerade der letzte Punkt ist das, weil wirklich schützen wird man sie nicht können vor all dem, was da auf sie einströmt. TikTok und Instagram und so, die werden es auch nicht schaffen, jeden Schmuh darunter zu löschen. Ich finde es auch manchmal merkwürdig, wenn man es dann schon gemeldet hat, dass dann trotzdem nichts passiert. Am Ende sind es wahrscheinlich aber auch, keine Ahnung, irgendwelche Studenten oder irgendwelche Büros irgendwo in, weiß ich nicht, wo im Ausland, die für schlechtes Geld das irgendwie machen müssen und sich da wirklich diesen ganzen zum Teil brutalen, zum Teil absurden Kram angucken müssen dann. Ja, irgendeiner muss es sich ja anschauen. Ja. Vielleicht kann da KI auch mal irgendwie eine sinnvolle Hilfe sein. Kenne ich mich noch nicht genug mit aus, aber wäre vielleicht eine Chance. Ansonsten kann man immer nur halt versuchen, die Medienkompetenz zu stärken und ich versuche halt den Schülerinnen und Schülern immer erstmal dieses Grundbewusstsein zu vermitteln, dass es eben um Aufmerksamkeit geht, dass es auch die lustigen sprechenden Früchtchen, die auf Instagram unterwegs sind, sind da nicht, weil irgendjemand uns lustig unterhalten wollte, sondern irgendjemand verdient damit im Hintergrund Geld, auch wenn wir das Geschäftsmodell vielleicht nicht nach 10 Sekunden verstanden haben und nur denken, haha, ist ja witzig und teilen es mit 10 Leuten. Und da versuche ich ihnen dann immer zu sagen, mal gucken, ob das Kopfüber auch funktioniert. So, stellt euch vor, ihr seid hier oben und bekommt eine Nachricht und denkt nicht nach und teilt die einfach mit 1, 2, 3 Leuten.
Ja.
Und die denken auch alle nicht nach und sagen nur, hoho, witzige, lustige Erdbeere und teilen das mit 1, 2, 3 Leuten. Und so weiter, ne? Schneeballsystem. Ja. Einmal kurz Luft holen und sagen, ist das jetzt wirklich so rasend witzig, dass ich das teilen muss? Oder klemme ich mir das einfach? Mhm. Und dann kann man zumindest ein bisschen für sich und seinen Bereich Einfluss nehmen und so eine Lawine stoppen. So versuche ich immer in diesem ganzen Wust zumindest mit irgendwas Positivem rauszugehen.
Ja, also vor allem Bewusstsein zu schaffen.
Ja, Bewusstsein ist, glaube ich, so das Hauptding. Ja. Nicht einfach dumpf alles in sich hinein konsumieren und zu sagen, ah, guck mal, der Mensch will den Wal retten, das muss ja ein toller Typ sein. Vielleicht ist er gar nicht so toll, sondern hat sich dann nur reingehängt, weil er meine Aufmerksamkeit haben will, um damit am Ende Geld zu verdienen.
Social-Media-Verbot, ja, nein?
Immer diese Ja-Nein-Fragen.
Das war das erste Mal, dass ich diese Ja-Nein-Frage gestellt habe.
Erster Reflex bis 16 ja, zweiter Reflex, glaube ich, dann doch wieder, bringt am Ende nichts, weil wir haben es in Australien auch gesehen, dass dann, oder muss man gar nirgendwo weit hingucken, Schüler sind ja nicht dumm, so, die finden dann schon irgendwie einen Weg und alles, was verboten wird, ist noch spannender. Immer, es gibt ja aber Möglichkeiten, zum Beispiel eben mehr zu filtern oder erstmal zu sagen, wir machen erstmal, es gibt so YouTube Kids zum Beispiel, dass man die so nach und nach ranführt, weil einfach zu sagen, ich verbiete dir das komplett und dann ab 16 oder ab 18 stürze ich mich voll in irgendwas rein. Das ist ja so ähnlich wie, als ja, würde ich, keine Ahnung, Kindern verbieten, Musik zu hören und zu tanzen und andere Menschen zu treffen und sie dürfen sich vielleicht nur zu Hause aufhalten. Das und halt dann schicke ich sie mit 18 allein auf die Reeperbahn und sage, viel Spaß.
Ja, genau.
Weiß ich nicht, ob das doch eine gute Idee ist, wenn man so gar keine Erfahrung machen konnte vorher.
Ja, der Fall ist dann umso krasser,
ja.
Umso tiefer. Okay. Ja, mich hat das einfach nur interessiert, weil das ja einfach eine Debatte ist, die jetzt einfach seit Monaten sehr, sehr intensiv irgendwie geführt wird.
Es ist ja immer schnell, ne? Problem und dann fordert irgendeine Partei irgendein Verbot in irgendeiner Form. Und dann denkt man, das Thema ist damit gelöst, aber ich glaube, das hat noch bei vielen Sachen nicht so richtig
funktioniert. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das hat bei vielen Dingen noch nie so richtig funktioniert. Wie nimmst du denn die Jugendlichen so wahr, was diese Themen angeht?
Das, also ganz pauschal kann man es nicht sagen. Sie sind zum Beispiel beim Thema KI-Videos viel, viel schlauer als du und ich. Ja. Viel, viel schlauer als unsere Eltern sowieso schon mal. Ja. Ich habe neulich mal so einen Test gemacht mit einem KI-Video. Das war so ein Ratevideo von einem australischen Fernsehsender, die ein Format haben, da zeigen sie KI oder auch nicht KI-Videos.
Also, ja, war spannend.
Und dann filmen sie Jugendliche bei ihren Reaktionen und die müssen das kommentieren und dann sagen, keine Ahnung, Zebras rennen mitten durch ein Dorf, eine ganze Herde, echtes Video oder nicht.
Ah, das habe ich mal gesehen, ja.
Ja.
Also nicht die Zebras,
sondern das ist super schnell geschnitten, dieses Video. Plus noch auf Englisch mit Untertiteln, da ist sehr viel los in so einem Hochkant-Video auf TikTok. Und in den Schulklassen, so 8., 9., 10. Klasse, zieht das total gut, weil die können alle diese Informationen in dem Video verarbeiten. Weil das ist was wir vielleicht noch so versuchen, mit Ach und Krach uns anzutrainieren.
Ja.
Unsere Eltern zum Beispiel überfordert das total, wenn so viel auf so einem kleinen Bildschirm los ist, ja, mit eingeblendetem Text, drei verschiedene Videos, die gleichzeitig laufen, mit verschiedenen Stimmen und so. Das können Jugendliche super gut, so auf kurze Zeit, irgendwie 15 Sekunden vielleicht, sehr viel Information in sich aufsaugen. Schwierig wird es dann, wenn die Videos länger werden oder wenn die Lehrkraft, in dem Fall ich, vorne sehr viel und lange redet. So
Aufmerksamkeitsspanne
ist halt echt nicht besonders groß. Aber die sehen schon, dass sie, also wenn ich den KI-Video zeige, kommt meistens nach einer Sekunde, oh, langweilig ist doch KI, wo ich dann denke, das war doch eigentlich ziemlich gut gemacht, das Video.
Ja.
Und dann so, ja, sieht man sofort, dass das irgendwie eindimensional, die Stimmen kennen wir schon, das sind immer diese komischen 5 KI-Stimmen. So, das hört man sofort, dass das KI ist. Da haben die halt einfach durch diese massenhafte Nutzung ein viel besseres Verständnis sozusagen, rein optisch und technisch. Es fehlt aber eben sehr oft an dem Hintergrund, weil eben in den meisten Haushalten inzwischen so diese Basis fehlt, oder nicht in den meisten, aber nach meiner Wahrnehmung, je nach Bildungshintergrund der Haushalte, schon dann oft diese Basis fehlt, okay, was sind so Grundmedienmarken, meine regionale Zeitung, mein regionaler Radiosender, eben national, was weiß ich, ZDF, ARD, Tagesschau, RTL meinetwegen auch, und so große Marken, denen wir vertrauen können, wenn das halt zu Hause nicht mehr regelmäßig konsumiert wird und kein Mensch mehr eine Zeitung abonniert hat, woher soll es kommen? Warum sollen die Schüler, also woher sollen die so ein Grundgerüst Medienverständnis haben?
Ja.
Für die ist oft, wenn ich frage, was ist für euch eine Nachricht, ja, was Kim Kardashian in ihrer Story gepostet hat. Dann sagt, nee, das ist Kim Kardashians persönliche Meinung zu einem Thema. Das ist keine Nachricht.
Ja, wie reagieren die darauf?
Meistens erstmal mit einem P im Gesicht so ein bisschen.
Ja.
Und dann ja, versuche ich es ja zu erklären und versuche das mit möglichst wenig erhobenem Zeigefinger zu machen, sondern eher so, guck mal, das bin ich, so arbeiten meine Kollegen. Dafür stehen wir übrigens gerne mal mitten in der Nacht auf, damit wir morgens um 5 die erste Sendung machen können.
Ja.
Und so über dieses Menschelnde, dass sie dann sehen, okay, das ist jetzt niemand, der mich irgendwie belügen will, das ist kein Avatar, das ist kein, keine Ahnung, kein böser Mensch, so, sondern dem kann ich hoffentlich vertrauen, versuche ich sie dann irgendwie für uns zu gewinnen.
Ja, das ist ja so eine der Hauptfragen dann am Ende. Also das große Problem, was ja viele sehen, ist, was du ja auch beschrieben hast, dass einfach vor allem konsumiert wird, ohne es zu hinterfragen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass es darum geht, Bewusstsein zu schaffen. Mich interessiert so sehr auch in den Gesprächen, die du führst, ob du feststellst, ob die schon auch kritisch sind oder ob die wirklich einfach alles nur hinnehmen und es in sich rein konsumieren sozusagen. Das ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich.
Ja, es ist unterschiedlich. Du merkst, welche, die konsumieren einfach so alles weg und glauben auch viel von dem oder kaufen gerne auch alles ein, was ihnen da so angepriesen wird.
Ja.
Viel geht ja auch einfach über eine, sagen wir mal, persönliche Bindung. Ne? Wenn man einem Influencer oder so vertraut, ist das ja, kann das ja wie so ein Freund oder so sein und dem vertraue ich dann vielleicht auch eher nochmal, wenn der in Anführungszeichen eine Nachricht verbreitet. Ne? Wenn XY das gesagt hat und ich gucke immer, kenne über seine Stories, was der für einen Sport macht, was der gerne isst, ob der schon Kinder hat oder nicht oder so.
Ja.
Dann vertraue ich dem vielleicht auch, wenn der dann anfängt, das Parteiprogramm der, weiß ich, der Grünen vor der nächsten Wahl auseinanderzunehmen oder so.
Ja, genau. Ja, total spannend. Und auch ich finde es unglaublich spannend, das wäre auch eine meiner Fragen noch so gewesen, wie du das wahrnimmst. Aber du hast es in Teilen schon beantwortet, ob es da Unterschiede zwischen Erwachsenen und Jugendlichen gibt. Aber die scheinen ja sehr deutlich zu sein einfach, ne?
Ja, und ich glaube auch, dass, also bei den Erwachsenen haben wir den Vorteil, dass sie eben noch dieses Basiskonstrukt kennen, so von früher oder vielleicht sogar immer noch ihre gewohnheitsmäßigen Sendungen im Radio oder Fernsehen haben oder ihre Frühmoderatoren, denen sie vertrauen im Radio oder mit denen sie gerne zusammen aufstehen, so da ihr Grundding. Denen aber wiederum fehlt ganz oft dieser, ja, einfach, für die ist das eine komplett fremde Welt, dass sie mich gerade mit jemandem unterhalten, irgendwie so Mitte 50. Nee, TikTok ist gar nichts mehr für mich. Ich habe ja gerade noch dieses Facebook mitgemacht.
Ja, ja.
So gesagt, ja, wenn ich in der siebten Klasse Facebook erwähne, fangen die alle an, entweder zu gähnen oder zu lachen.
Ja, ja.
Aber
klar.
Das ist für die halt so.
Und ich glaube, da muss man. ICQ oder MySpace.
Ja, witzig. Und dann, ich glaube, man muss da am Ball bleiben, auch wenn das anstrengend sein kann. Und gefühlt kommt ja jede Woche was Neues. Aber weil wir sonst als Gesellschaft immer weiter auseinanderdriften und dann die einen nicht mehr wissen, wovon die anderen reden.
Ja, ich glaube, das ist was ganz, ganz Elementares zu sagen, wir müssen da am Ball bleiben. Weil wenn wir mal alles mit reinrechnen, worüber wir jetzt gesprochen haben, muss ich ja irgendwie auch die Frage stellen, muss man sich damit beschäftigen, was bedeutet das für uns Journalisten, was bedeutet das für Journalismus, was bedeutet das für Nachrichtenmedien, wenn sich mittlerweile so viel KI damit reinmischt, die Art und Weise, wie Menschen, in dem Fall dann Jugendliche, die ja unsere Zukunft sind, Medien und Nachrichten konsumieren. Was bedeutet das für den Journalismus? Am Ball bleiben ist das eine, aber was sagst du ganz konkret? Wie muss sich das weiterentwickeln? Was sind so die wichtigsten Themen?
Immer diese riesengroßen Fragen. Ich lenke kurz ab, mein Ohr klappt immer um, wenn ich mich zur Seite drehe.
Das kenne ich. Ich kann dir sagen, man sieht es von oben nicht. Und selbst wenn man es sieht, weiß man, dass also du bist kein Avatar.
Ja, sondern, boah, es kann so nach vorne klappen oder so zur Seite klappen.
Habe ich aber auch noch nicht drüber nachgedacht.
Weil meine Ohren auch ein bisschen abstehen, war ein großes Thema, als ich Teenager war.
Ich meine, jetzt wird ja heutzutage alles in 16:9 gefilmt, ist ja die kein Ohren, Thema.
Die Ohren passen gerade noch ins Bild.
Ich mag deinen Humor sehr.
Also erstmal dürfen wir uns als Journalisten nicht unterkriegen lassen. Wir müssen uns mehr erklären als früher, weil es halt nicht mehr selbstverständlich hingenommen wird. Deswegen kämpfe ich auch so für mehr Medienbildung an Schulen, um zu erklären, was ist der Unterschied zwischen einem Influencer und einem Journalisten, ne, der eine arbeitet mit unterschiedlichen Quellen, wollten wir auch noch besprechen, verschiedene Quellen.
Ja.
So für ein Thema, dass ich immer mindestens zwei verschiedene Quellen habe. Für den Influencer reicht im Zweifel, dass eine Unternehmen das Geld zahlt im Hintergrund.
Ja, ist so. Ja, traurig,
oder das Unternehmen, von dem er oder sie gerne Geld hätte und deswegen vielleicht schon mal sagt, warum die oder die anderen Schuhe die tollsten der Welt sind.
Ja. Wes Brot ich esse, das Lied ich singe.
So, genau. Ich glaube, wir müssen Leute mehr irgendwie auch dadurch mehr hinter die Kulissen gucken lassen, damit diese Ängste weggehen, von wegen, da wird irgendwas Geheimes fabriziert und dann wird uns irgendwas vorgesetzt. Ich habe übrigens in meinem Studio so einen Knopf im Ohr, manchmal fällt er raus, sehr selten. Über diesen Knopf im Ohr bin ich nicht mit dem Bundeskanzleramt verbunden, sondern mit der Regie, die Dinge sagt wie linke Kamera, rechte Kamera, Licht an, Licht aus, Achtung, dein Mikro ist noch auf, nicht husten, sowas.
Ja.
Oder wer die nächste Korrespondentin ist, die ich in der Schalte habe.
Ja.
Aber deswegen mehr einfach über unseren Job reden und reden, wie man merkt, können wir ja gut, am Stück, auch stundenlang.
Ja, ja.
So. Von daher habe ich da keine besonders große Angst vor, das irgendwie zu machen. Und ja, Werbung zu machen. Wir hatten gerade zum Boys and Girls, aka Zukunftstag, wieder ganz viele Kids im Sender, die sich das angucken und ihnen zu zeigen, ja, Influencer ist ein cooler Job, aber Journalist ist noch cooler.
Und das im Idealfall dann eben, wie du sagst, durch Transparenz.
Ja.
Die Leute neugierig zu machen und auch einfach denen zu zeigen, dass man sich damit auch echt eine Welt eröffnet.
Ja.
Einfach, ne? Weil ich meine, für mich war das früher einfach, wie cool war das mir vorzustellen, keine Ahnung, da sitzt jetzt ein Korrespondent in Washington, da sitzt jetzt ein also wo auch immer irgendwie, du ganz viele Möglichkeiten hast ja auch einfach ganz viele Kulturen, Länder kennenzulernen. Und
ja, ich lerne jeden Tag was in diesem Job. Ja, genau. Mir ist noch nie langweilig gewesen, es kommt immer irgendwie was Neues dazu, irgendwas, wovon ich noch nie was gehört habe, was ich neu dazulernen kann und das ist mega spannend und ich hänge immer noch an der Frage wegen der Zukunft von Journalisten. Ich glaube auch, dass wir ohne dass wir Themen mit unserer Meinung irgendwie vermischen, aber dass man eine persönliche Art durchaus hier und da noch mehr einbringen kann. Versucht zum Beispiel auch die Tagesschau mit bei all ihrer Objektivität auch ein bisschen mehr zu menscheln, in Anführungszeichen,
ja, klar. Das macht's halt,
um sich zu unterscheiden von KI. Weil einen reinen Text vorlesen kann KI auch sozusagen, ne?
Genau. Und das ist auch was, was ich, also ich habe ja auch schon ab und an mal Moderatoren, Moderatorinnen ausgebildet und mein großes Thema ist ja immer Authentizität. Und ich sage dann halt auch immer, da versuche gerade den jungen Leuten noch irgendwie mal mitzugeben, dass nicht wichtig ist, dass du perfekt performst, sondern dass die Leute dir glauben, was du sagst.
Ja.
Und das schaffst du vor allem dadurch, wenn du eine Verbindung über Vertrauen und über Authentizität halt eben herstellst. Und ich finde, in der Tagesschau steht euch das wahnsinnig gut zu Gesicht. Also dass ihr, ne, dass das immer mal wieder auf den Schirm kommt, dass es nicht nur um Informationsvermittlung geht, sondern auch die Art und Weise.
Ja, am besten finden die Leute das immer, wenn so seine Daubner im Morgenmagazin Lachkrampf kriegt.
Ich wollte gerade sagen.
Kann sie jetzt auch nicht jeden Tag machen, dann wird es auch anstrengend, ja. Aber wenn, dann ist es immer der Knaller.
Okay, guck mal, wie schön. Aber da haben wir zumindest mal eine Konstante gefunden, die sich über Jahrzehnte trägt. Wenn was schief geht, kommt das immer noch gut bei den Leuten an.
Neulich war mal, das ist schon eine Weile her, hat ein Freund mir auch einen Ausschnitt geschickt, da hat sie sich noch die Haare gekämmt, kurz bevor sie on air war. Sie war aber leider im Hintergrund schon zu sehen. Und dann schnell noch die Bürste.
Das ist schön.
Herrlich.
Nein, großartig sowas. Oder wenn.
Ach ja, die steht halt auch morgens auf, ne, ist noch todesmüde, weil Frühdienst, klar, und will dann wenigstens die Haare ordentlich haben auf dem Kopf.
Ja, natürlich. Oder wenn Jens Riewer noch eine sich vor Jens Riewer eine Spinne abseilt oder sowas. Ja. Du hast ja auch schon ein paar Geschichten da gehabt irgendwie, ne?
Ja, irgendwas passiert da immer. Es wird nie langweilig. Man wundert sich immer, was in so einem Studio, auch gerade beim Radio, was da. Man denkt so, hä? Ich dachte, ich arbeite jetzt so lange in diesem Studio, dass der Knopf verstellt ist, hatte ich noch nie, oder?
Ja, ist so. Ja, das ist aber ein schönes Beispiel dafür, dass man eigentlich immer so nach Schema F oder oft nach Schema F unterwegs ist und das Schöne ist, immer mal wieder zwischendurch diese Strukturen aufzubrechen. Ja.
Ich habe gerade auf dem Weg hierher, habe ich Kaya Lass gehört, die habe ich bei dir auch schon im Podcast. Sensationell. Radio ist auch immer noch tollstes Medium.
Ich liebe es, ja.
Sie hatte offensichtlich live, echt oder Ente heißt dieses bei NDR1 Niedersachsen, da quasi so Zeitungsmeldungen und dann raten, stimmt das oder stimmt es nicht.
Ja.
Und dann hatte sie eine Frau dran, ich habe vergessen, wie sie hieß, ich will sie jetzt auch nicht beim Namen nennen. Und ihr Gatte Ernst war aber auch im Hintergrund.
Ja.
Ernst sollte mithören. Und dann haben sie
herrlich.
Live auf ihr Handy versucht, auf laut zu stellen. Ernst, mach mal laut.
Großartig.
Und es war ein großes Hin und Her. Und ich glaube, Kaya muss nachher knallrot gewesen sein, weil keiner mehr wusste, wer wann was gesagt hat.
Ja.
Und ich glaube, dann hat die gute Frau auch noch verloren. Und ich war so ein bisschen müde eigentlich vorhin und fand das dann wieder so geil, halt echte Menschen im Radio, auch einfach mal was schief geht.
Ja.
So, eigentlich bin ich da auch gar nicht Zielgruppe von NDR als Niedersachsen, noch nicht, glaube ich. Oder doch, liebe Kollegen. Vielleicht bin ich auch schon Zielgruppe.
Du mit deinen 29.
So, genau, mit meinen ewigen 29.
Ja.
Aber es war irgendwie so cool, ich habe Kaya auch direkt noch eine Nachricht geschrieben.
Ach,
ich dachte so, Radio, so wie das sein muss, einfach. Auch wenn alles schiefgegangen ist, aber es war so unterhaltsam und ich war immer noch bei Frau XY in Friseute gedanklich.
Ach, herrlich.
Ja.
Dann bin ich mal gespannt, wann du das hier los wirst.
Gedanklich.
Aber das sind diese Dinge, dieses ist einfach mal passieren lassen.
Ja.
Und dieses, das Ding lebt halt von der Echtheit irgendwie. Ne? Das muss nicht immer alles vorher knallhart durchgetaktet, durchgeplant sein.
Wenn
das
jetzt zum Beispiel diese Kamera da von da oben runterkommen würde, dann wäre was los.
Die Angst hatten schon mehrere Leute. Echt? Ich erkläre dann immer, welche Dübel da drin sind. Das mache ich jetzt nicht nochmal. Aber es ist also zumindest bislang keine reale Angst. Aber wir wollen Murphy nicht zwicken.
Ja, ist schon okay. Bleib mal, wo du bist.
Vielen Dank, dass du da warst, dass du dich hier hingelegt hast.
Sehr gerne.
Uns ein bisschen Einblicke verschafft hast und euch vor allem hoffe ich natürlich einfach auch, dass ihr ein bisschen ein Gefühl auch dafür bekommen habt, womit Journalisten einfach heutzutage zu tun haben hier in den Medien, was die Verantwortung ist, die man ja auch spürt und dass auch Journalisten, Medienmenschen sich natürlich einfach auch irgendwie nicht immer wohlfühlen mit der Gesamtsituation und dass da auch eine Verantwortung und ein Druck mitschwingt. Genauso wie bei André jetzt, weil er ja weiß, dass er was für meinen Nachttisch mitgebracht hat und gerade ganz nervös wird, weil er Angst hat, dass ich den Deckel auf die Folge drauf mache, ohne dass wir jetzt hier. Bist du nervös geworden?
Bisschen.
Mach dir keine Sorgen.
Das klang schon so nach Abmoderation.
Ist es im Grunde genommen ja auch. Aber da ich ja hier keinen Backtiming-Stress habe wie früher beim Radio, kann die Abmoderation auch ruhig mal ein bisschen länger werden. Nein, aber gerne. Also dann nehme ich es natürlich, wenn du schon so antiest. Klar, was hast du mir denn Schönes für meinen Nachttisch? Du hast ja eben schon, du hast Aufkleber, hast du irgendwie angeteast?
Ja, die habe ich jetzt leider noch im Rucksack. Erstmal, damit mache ich mich, glaube ich, fast strafbar.
Das, oh Gott, jetzt kommt es, wieso? Das sieht aus wie so eine Naschi-Tüte.
Ja, jetzt war ja kürzlich, und kannst ruhig aufreißen, kannst du grob aufreißen. Es war kürzlich der Bundespresseball, der ja im Adlon in Berlin stattfindet. Und als Kind war es immer mein Traum, mal irgendwie ins Adlon zu kommen. Und jetzt kann ich da zum Bundespresseball gehen.
Ich habe dich im feinen Zwirn gesehen bei Instagram.
Und jetzt habe ich dir, und ich glaube, damit habe ich mich tatsächlich strafbar gemacht.
Hast du was mitgehen lassen aus dem Hotel?
Ja, ich hab dir im Adlon die Handseife geklaut.
Nein! Wie schön ist das denn? Großartig. Ich
dachte, die ist auch...
Du kommst auch auf Ideen, ey. Lustig.
Sorry. Ich zahle die sonst nach,
wenn es da irgendwie... Aber der Stress hat sich gelohnt, den du jetzt innerlich hast. Ich hoffe, es lässt dich irgendwann los, aber... Das ist ja cool. Vor allem ist das toll, wenn ich das in den Nachttisch
lege. Dann dachte ich, da hast du länger was von.
Das ist toll, vielen Dank.
Oma hat doch früher auch so gemacht, so ein Stück Seife in den Nachttisch gelegt. Und das hier ist quasi ja noch so eine Art Signature-Move.
Signature-Move, was haben wir denn? Wir müssen mal ganz kurz, ich vergesse ja manchmal, dass nicht nur Leute bei YouTube gucken, sondern auch einfach nur die reine Podcast-Folge hören. Also André hat es kurz erklärt, ein Stück Seife aus dem Adlon, das ist so ein kleines schwarzes Päckchen. Das hört sich ja so rasch an, das, was man so auf den Ablagen und dann auf dem Waschbecken auch manchmal so
findet. Das riecht, finde ich, schon riecht so wertig, gut. Ne? Total. Also irgendwie man kann riechen, dass es sich, also jetzt wollen wir keine Streichwerbung machen.
Es riecht nach Adlon. Ja. Jetzt bin ich mal, ich habe ja eine grobe Idee bei der Verpackung, was es sein könnte. Also ich habe hier ein gestreiftes Geschenk von André in der Hand. Es ist sehr flach.
Bisschen wie bei L'Oreal, eine Krawatte.
Ja, genau. Herrlich. Was machst du denn hier? Ich wohne hier, aber doch nicht um diese Zeit. Genau. Oh, wie cool. Ich hab's mir fast gedacht, weil es so schön weich war. Also, so. Oh, wie cool ist das denn?
Ja. Also, für die Leuchte des Nordens ein Leuchtturm.
Ach, herrlich. Ja, ich habe ja quasi nur eine Teilnahmeurkunde bekommen damals. Aber das ist dann quasi jetzt meine Leuchte des Nordens. Das sind Socken. André hat mir Socken geschenkt und zwar einmal mit einem Leuchtturm drauf. Gut. Und dann mit Leuchtturm und Möwen und Rettungsring. Ja.
Davon das gehört so, ne? Das ist ein Paar. Die sind immer so, dass man denkt, so, ja, da zwei unterschiedliche Socken.
Ach so, an, ich dachte, das sind zwei Paare.
Ich habe ja da inzwischen verschiedenste Anbieter.
Ja.
Ich kenne mich jetzt schon aus auf dem Sockenmarkt, weil ich regelmäßig von Menschen Socken geschenkt bekomme und so. Und ich glaube, ich habe so irgendwie 150 Paar oder so in der Schublade zu Hause. Und diese arbeiten halt immer mit zwei unterschiedlichen Motiven, die aber zusammengehören.
Ach, total toll. Ist das nicht auch so ein Signature-Move grundsätzlich so zum Welt-Down-Tag? Down-Syndrom-Tag,
genau. Dass die machen das auch mal mit, also um darauf aufmerksam zu machen. Vielleicht hat sich das daraus ergeben,
keine Ahnung. Das kann sein. Muss ich übrigens auch ganz kurz für euch aufklären. André hat so seine Geschichte mit Socken. Du hast mal vor ein paar Jahren angefangen, auch auf dem Weg dann ins Tagesschau-Studio oder so Videos von dir zu machen. Bilder, wie du in den Aufzug steigst. Und dann konnte man immer deine Socken sehen. Und die waren immer schon sehr farbig, sehr bunt und auch teilweise sehr durcheinander. Das hat sich irgendwie so eingebürgert bei dir, ne?
Inzwischen, heute Snoopy liegt auch, nicht im Bett, aber auf dem Dach.
Ja.
Das war wahrscheinlich jetzt
nee, gesehen. Da wahrscheinlich nicht, aber ich blende das. Ja.
Wenn Sie mal schauen möchten. genau, ich werde dann auch dauernd an den unmöglichsten Situationen drauf angesprochen, auf dem Bundespresseball dann auch irgendwie. Da hatte ich leider auch schon irgendwie so anderthalb Gläser Weißwein getrunken und habe dann versucht, auf einem Bein zu stehen und meine Socke am anderen Bein zu zeigen. Habe festgestellt, ist jetzt gar nicht mehr so der perfekte Moment, um auf einem Bein zu stehen.
Lustig, aber dafür brauche ich keine anderthalb Gläser Weißwein, um da ins Wanken zu kommen irgendwie. Das finde ich ja immer ganz beeindruckend, wenn man irgendwie, keine Ahnung, bei den Olympischen Spielen oder so die Bodengymnasten sieht und ich versuche dann irgendwie mir eine Socke im Stehen anzuziehen. Das ist echt krass. Vielen, vielen Dank. Das ist total toll. So, meine Gäste bekommen ja hier auch was.
Das wusste ich nicht.
Ich habe das schon in der letzten Folge das Glück schon gehabt, dass jemand mal nicht alles durchgescrollt hat. Irgendwie, das heißt, ich freue mich, weil ich nochmal wieder jemanden überraschen kann. Das weißt du von mir vielleicht auch noch nicht. Ich bin ganz begeisterter Hobbyastronom schon mein Leben lang.
Das wusste ich tatsächlich, was du mir mal erzählt
hast. Okay. Aber wie lange ist es her, dass wir uns gesehen haben? 11 Jahre oder sowas? Mit Sicherheit bei NDR2 damals, glaube ich noch, ne? Ja. Trotzdem wieder. Hat das nicht damals Mark Bartor? Nee, wer hat das denn gesprochen damals?
Als ich angefangen habe, war die Station Voice Mark Bartor, der inzwischen bei Sat.1 ist.
Genau. Guck mal, wir haben uns trotzdem wiedererkannt. Das ist doch schön. Genau. Ich habe so überlegt, was bekommen die Leute als kleines Andenken an diesen Podcast? Und weil ich einfach so Präsentkörbe so langweilig finde, habe ich gedacht, mache ich was mich selbst einfach begeistert und was die wenigsten, glaube ich, zumindest zu Hause haben. Deswegen bekommt jeder Podcast-Gast von mir einen eigenen kleinen Meteoriten.
Wie?
Ja.
Wo kriegt man denn sowas?
Ich glaube, da steht eine URL drauf, wenn ich ja, sind original heruntergekommene Meteoritenstücke, also eine Sternschnuppe, ja, könnte man sagen. Der jetzt hier zum Beispiel ist aus Chile. Und es gibt natürlich irgendwie Geologen und auch andere Wissenschaftler, die sowas sammeln und die die Kleinteile dann auch zum Beispiel, die kann man kaufen zu sehr, sehr horrenden Preisen teilweise, weil es halt einfach alles Unikate sind. Und mich begeistert das einfach total, weil mir das, guck mal, der zum Beispiel, der ist 4,5 Milliarden
Jahre im All unterwegs gewesen. Ja, wollte ich gerade sagen, der ist jetzt hier in so einer kleinen Schachtel mit so einem blauen Label drauf, ist ganz schick gemacht alles. Genau, ja. 4, wie alt mag die Schachtel sein? So, dass da, ob das so zusammenpasst und dann wurde das irgendwie so zusammengesetzt. Cool.
Ja, toll. Und es ist einfach irgendwas, was mir immer wieder zwischendurch, gerade in wilden Zeiten, immer wieder irgendwie sagt, guck mal, wir sind einfach Teil von irgendetwas Großem. Und irgendwie beruhigt mich das und irgendwie erdet mich das.
Hast du die Astronaut schon gesehen?
Noch nicht, weil ich ja nicht ins Kino schaffe, also rein körperlich. Ja. Aber ich möchte den Film der unbedingt sehen.
Demnächst, ja, ich glaube, Netflix hat auch mitproduziert oder irgendwer. Ja. Das ist voll was für dich. Ich habe das erste Mal in meinem Leben mit einem Stein mitgefühlt.
Ja, Rocky heißt er, glaube ich, ne? Ja. Ja, ich freue mich sehr auf den Film, weil ganz viele Leute von dem Buch schon geschwärmt haben und weil der Autor Andy Weir, der sich die Geschichte ausgedacht hat, ja schon den Marsianer gemacht hat mit Matt Damon. Das war auch schon ganz großartig, deswegen freue ich mich sehr auf diesen Film.
Ja, das auch schön, ist, dass er dir das gefallen hat. Das ist genau was für dich. Ja, witzigerweise, ich bin da eher so ein bisschen zufällig drin gelandet, weil ich mit meinen Nichten ins Kino wollte und wir dann nur ein Datum hatten und dann nicht nach Film sozusagen gegangen sind, sondern nach Datum dann so geguckt haben, okay, was könnte heute für uns der kleinste gemeinsame Nenner sein? Und dann war das auch noch so ein Kino, ich habe das erste Mal in meinem Leben in so einem Moving Seat oder so gesessen.
Ach was,
guck mal. Das hat sich dann irgendwie mitbewegt. Das ist irgendwie der neueste heiße, man muss sich ja irgendwie unterscheiden und die Menschen noch dazu kriegen überhaupt, also die Möglichkeit haben, dazu kriegen, sich ins Kino zu bewegen und nicht nur zu Hause zu Netflixen. Ja. Und ich glaube, das sollte so den Mehrwert schaffen und in dem Fall war das super. Ich bin quasi durchs Weltall geflogen.
Ja, klasse. Guck mal, jetzt hast du auch noch einen eigenen kleinen Rocky.
Toll.
Zu Hause, wobei das ist ein Eisenmeteorit, aber hoffe ich insofern, dass er dich an diese Podcast-Folge erinnert.
Jawohl. Wird er auf jeden Fall, freue ich mich sehr drüber. Ich nenne ihn Pascal.
Von mir, das hat auch noch keiner gemacht. Ich hatte hier irgendwann vor einigen Monaten hatte ich den Leiter der Sternwarte Neumünster, nachdem er ein Kleinplanet benannt wurde. Aber ein Meteorit, das hatte ich auch noch nicht. Ja,
siehst du?
Das ist doch cool.
Herzlichen Glückwunsch darüber,
einen Meteorit herzlichen Dank. Ich war gespannt, was du dir dann für die nächste Folge überlegst, wenn du hier dann liegst. Wir haben ja noch einiges weiteres zu besprechen.
Ja, gefühlt war die Zeit jetzt doch sehr schnell rum.
Ja, das ist, finde ich jedes Mal so. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ja, wir sind ja schon bei einer Stunde. Oh. Aber wir hätten die Themen wahrscheinlich noch sehr viel weiter vertiefen können. Und da wird sich ja auch in Zukunft noch einiges verändern. Und dann hältst du uns einfach auf dem Laufenden.
Genau. Und wir verlinken uns gegenseitig auf Instagram das, und überall. Und dann können Menschen übrigens auch direkt Fragen schicken. Ich beantworte alles direkt und persönlich.
Guck mal, das macht
keine Agentur oder irgendwas, das mache ich.
Das ist total toll. Und das wollte ich noch gefragt haben, weil falls ihr Fragen haben solltet, dann schreibt es einfach unglaublich gerne in die Kommentare. Ich wollte nur erst um Erlaubnis fragen, nicht, dass da eine Nachrichtenflut kommt irgendwie und dich einfach fragen, ob du Lust hast, Kommentare zu beantworten.
Doch, immer her damit. Ich schicke auch, keine Ahnung, wenn jemand gerne wissen will, wie es hinterm Tagesschau-Tisch aussieht oder unterm oder in der Maske. Ich schicke euch auch ein Foto, wenn ihr das gerne haben wollt. Ganz transparent.
Ach, das ist doch richtig toll. Also, keine falsche Scham. Ich danke dir, wie gesagt, dass du hier gewesen bist, dass du dich hier hingelegt hast, für deine Zeit, für die ganzen Infos, für die Einblicke, die du uns gegeben hast, auch für das Selbstkritische, für das kritische Hinterfragen, für die Offenheit, für alles, was dazugehört und hoffe einfach, dass das auch ein bisschen dazu beiträgt, dass die Medien nicht so ganz so, also kritisch beäugt werden ist das eine, aber dann quasi, es gibt einen Unterschied zwischen Medienkritik und Medienverachtung oder Medienhetze. So, und das ist halt was, wo ich finde, das darf nicht sein, das sollte nicht sein und ich hoffe, dass wir dazu ein kleines Stück beitragen konnten.
Das finde ich super.
Ja.
Sehr gut. Und übrigens, ich hasse mich selber im Profil. Also das Größte, was ich sozusagen heute tun konnte, war mich auf den Rücken seitlich zu legen. Wenn wir über verschiedene Perspektiven reden, heute habt ihr eine bekommen.
Das ehrt mich umso mehr und uns. Das ist mehr Transparenz geht ja fast gar nicht. Ganz toll. André Schönke, vielen Dank. Gerne. Dass du da gewesen bist. Danke euch, dass ihr auch mit dabei gewesen seid, zugehört habt, zugeguckt habt, was für euch am besten passt. Natürlich, ich hoffe, dass ihr euch sowohl gut unterhalten als auch informiert gefühlt habt. Und auch ihr könnt dieses Projekt natürlich weiterhin unterstützen, indem ihr liked, teilt, abonniert. Das ist ja, wie wir gerade gehört haben, einfach das, was heute wichtig ist, ne? Um das Thema weiter in die Öffentlichkeit zu bekommen. Und natürlich, und ich finde es immer wahnsinnig unangenehm, das zu sagen, aber auch das ist mittlerweile ja einfach Teil dieser Geschichte. Ihr könnt das Ganze natürlich auch finanziell unterstützen, damit ich das hier auch alles weitermachen kann. Ich habe euch meinen PayPal-Kaffeekasse-Link in die Beschreibung geschrieben. Hier läuft auch zwischendurch mal so eine kleine Bauchbinde durch. Also darüber könnt ihr das Ganze finanziell unterstützen oder auch zum Beispiel über eine Kanalmitgliedschaft bei YouTube. Vielen Dank an alle von euch, die das schon gemacht haben. Falls ihr betroffen sein solltet von ME/CFS oder auch Kopfgelenksinstabilitäten oder euch sonst irgendwas gerade umtreiben sollte, hoffe ich, dass ihr einen stabilen Tag habt und freue mich ansonsten sehr auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin. Tschüss.
Hör mal, wer da liegt. Gespräche auf Augenhöhe. Der Podcast im Bett. Mit Pascal Hillgruber.